Liebe Frau Ehlers, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Es ist wunderschön hier bei Ihnen in Bad Boll. Und ich weiß jetzt, Frau Goebbels hat mir ja berichtet von den Tagungen in den letzten Jahren, wie fruchtbar, wie konstruktiv diese Gespräche hier gewesen sind. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, ich könnte bis Mittwoch hier bleiben. Aber das kann ich nicht.
Herzliche Einladung.
Insbesondere, wo es nun auch am Abend noch Musik geben wird und alles das. Also ich glaube schon, die Bedingungen sind sehr, sehr günstig, hier in einen Dialog einzutreten. Nochmals danke für Ihre Einladung. Sie haben gesagt, dass die Hochschulrektorenkonferenz diese Initiative unterstützt. Das ist der Fall. Wir sind der Meinung, dass wir ohne privates Geld in den Hochschulen eigentlich nicht mehr wirklich gut zurechtkommen können. Und deshalb unterstützen wir alles das, was geeignet ist, die Kultur des Spendens und des Sponsorns in unserer Gesellschaft wirklich zu verstärken und auszuweiten. In der Zielvereinbarung des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt und der Universität Magdeburg heißt es, ich zitiere, Kultusministerium und Universität sind sich einig, dass künftig durch nicht staatliche, von der Universität erwirtschaftete Mittel die Finanzierung des Aufgabenspektrums verbessert werden muss. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also in der Zielvereinbarung des Ministeriums mit der Universität Magdeburg. Was früher also außerhalb der Vorstellung lag, dass sich Hochschulen private Mittel beschaffen und diese für ihre eigenen Zwecke verwenden, ist offensichtlich schon zum staatlichen Auftrag geworden. Auch wenn es nicht überall so klar formuliert wird wie in einigen der neuen Bundesländer, ohne die Einwerbung privater Mittel könnten die Hochschulen schon lange nichts mehr finanzieren, was sich ein wenig außerhalb des absolut Notwendigen bewegt. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass hier diese Veranstaltung wieder stattfinden kann und dass hier sozusagen ein weiterer Schritt gegangen wird in die Fundraising-Kultur. Die Einwerbung privater Mittel ist in der jüngeren Vergangenheit immer mehr zu einer Verpflichtung der Hochschulleitungen geworden. Die Frage, wie man es am besten anstellt, besser gesagt, wie man diesen Bereich organisiert, welche Rahmenbedingungen zu beachten sind, welche Modelle es gibt, welche Best-Practice-Beispiele weiterhelfen können, stellt sich immer wieder. Hier in Bad Boll wurde dieses Know-how einer Vielzahl interessierter Hochschulen eingepackt in abwechslungsreiche Programme seit 2000 weitergegeben. Die Partnerschaft von Akademie Fundraising Know-how und HRK war und ist eine glückliche Fügung. Und viel hat sich auch getan in dieser Zeit. Wusste mancher vor 10 Jahren noch wenig mit dem Begriff anzufangen, so ist Fundraising heute weitgehend akzeptiert, wenn auch, wie Sie als Experten sicher sehr gut wissen, die Strukturen an den wenigsten Hochschulen so sind, dass ein erfolgreiches Fundraising tatsächlich garantiert wäre. Lassen Sie mich die aktuelle Lage der Hochschulen ein kleines bisschen beschreiben. Die Studienanfänger und Studierendenzahlen bewegen sich auf einem hohen Niveau und sie steigen weiter an. Während die Studienanfängerzahlen in den 90er Jahren lange bei etwa 270.000 pro Jahr lagen, stiegen sie im Jahr 2000 erstmals auf über 300.000 an. Im letzten Jahr waren es bereits 424.000 Studienanfänger. Der Trend ist weiter steigend. Die Kultusministerkonferenz rechnet für die nächsten Jahre mit einem Anstieg auf 450.000. Und erst ab 2016 wird der demografische Faktor stärker durchschlagen und der Trend zu höherer Qualifikation wird den Rückgang der Geburtenzahlen voraussichtlich nicht mehr kompensieren können. Parallel dazu wurde in den letzten Jahren das gesamte Ausbildungssystem reformiert. Mittels der neuen Studiengangs- und Abschlussstrukturen, Stichwort Bologna, sollen die Studierenden in kürzerer Zeit besser ausgebildet werden, mehr sollen zum Abschluss geführt werden. Nur, Sie können sich vorstellen, wir diskutieren in der Hochschulrektorenkonferenz, und Sie wissen es auch aus der Presse, unentwegt über Bologna und versuchen sozusagen die Fahne hochzuhalten. Wir sagen aber auch immer, dass die Ziele von Bologna wirklich nur erreicht werden können, wenn wir andere Betreuungsrelationen haben an unseren Hochschulen. Sie wissen auch, dass das Wort der Betreuungsrelationen von vielen nicht so gerne gehört wird, weil man sagt, Studierende müssen nicht betreut werden, Studierende sollen lernen und sie sollen gelehrt werden. Aber wir müssen sehen, dass wir kleinere Gruppen brauchen in unseren Hochschulen und dass wir die Ziele von Bologna, nämlich das Lernen, lernerorientierte Kompetenz, den lernerorientierten Kompetenzerwerb nur in kleineren Gruppen, nur mit einer höheren Dialogdichte zwischen Lehrenden und Lernenden erreichen können. Der Wissenschaftsrat, ja, noch nicht einmal die Hochschulrektorenkonferenz, sagt es in dieser Deutlichkeit, dass wir einen höheren zusätzlichen Personalbedarf von 15-30% brauchen. Also wir beziehen uns immer auf den Wissenschaftsrat, weil das sozusagen, weil man uns dann nicht unterstellen kann, dass wir irgendwie mit überhöhten Zahlen rechnen würden. 15% allein hieße, dass jährlich 1,3-1,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden müssten. Eine Forderung, die gegenwärtig unerfüllbar scheint. Sie wissen, Frau Schawan spricht von etwa 200 Millionen Euro pro Jahr für die nächsten 5 Jahre. Wir sagen, dass wir 1,3 Milliarden brauchen, aber wir wären ja schon mit 300 Millionen, 400 Millionen, sozusagen wären wir ja schon einigermaßen zufrieden, wenn wir überhaupt Bewegung in der Finanzierung sehen würden. Wir sind volkswirtschaftlich gut beraten, wenn wir die Entwicklung in Richtung höherer Studierendenquoten aktiv fördern. Der Trend zur Wissensgesellschaft auf der einen Seite und die demografische Situation in Deutschland auf der anderen Seite zwingen dazu, den Anteil der jungen Menschen, die ein Studium aufnehmen, zu steigern und auch Gruppen für eine Hochschulbildung zu gewinnen, die bisher noch unzureichend vertreten sind. Junge Leute aus bildungsfernen Schichten, aus niedrigeren Einkommensschichten, die sich zunächst einmal für eine berufliche Ausbildung entschieden haben, Migranten und so weiter. Sie wissen, dass wir in Deutschland eine hohe soziale Selektivität des Bildungssystems haben und wir können uns das einfach nicht leisten. Wir brauchen alle studierfähigen und studierwilligen jungen Leute an unseren Hochschulen mit einer hervorragenden tertiären Ausbildung. Eine weitere Expansion auf Kosten der Qualität und der Zukunft unserer Absolventen und der Zukunft dieser Volkswirtschaft ist nicht zu verantworten. Trotz der weit verbreiteten Einsicht, dass unsere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung stark von Bildung und Wissenschaft abhängt, gestaltet sich die Finanzierung der Hochschulen zunehmend schwierig. Die Ausgaben je Studierenden sind in den letzten 30 Jahren real um 20% zurückgegangen. Gleichzeitig haben sich die Rahmenbedingungen für die Finanzierung der Hochschulen nachhaltig verändert. Mit der Reform der föderalen Ordnung im Jahre 2006 fand eine Verlagerung der bildungs- und hochschulpolitischen Kompetenzen auf die Länder statt, mit Auswirkungen auf die Finanzierung der Hochschulen. Den Hochschulbau, die Großgeräteinvestitionen, die früher vom Bund zu 50% mitfinanziert wurden, müssen jetzt von den Ländern langfristig alleine getragen werden. Verfassungsrechtlich setzt es Fälle von überregionaler Bedeutung und die Zustimmung aller Länder voraus, Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen mit Bundesgeld zu fördern. Dieses ist eine ständige, sozusagen unsere ständige Klage, weil wir sehen, dass die Länder nicht mit den Notwendigkeiten, mit ihren finanziellen Verpflichtungen zurechtkommen. Übrigens auch Baden-Württemberg nicht, obwohl wir hier schon ein bisschen andere Bedingungen als etwa in Mecklenburg-Vorpommern haben. Aber schon auch in Baden-Württemberg haben wir eine Schwierigkeit der Hochschulfinanzierung und wir können von Glück reden, dass wir mit dem Hochschulpakt zumindest eine zusätzliche Finanzierung für einige neue Studienplätze bekommen haben. Wir ermöglichen es damit, für die starken Jahrgänge eben ein paar Studienplätze zusätzlich zu bekommen. Aber eine verbesserte Betreuung und Beratung, die Verwirklichung einer studierendenzentrierten Lehre geht damit nicht einher. Es wird sozusagen nur ein Plus von Studienplätzen erreicht. Im Nachgang zur Föderalismusreform I sind weitere Weichenstellungen getroffen worden, die die Finanzsituation der Länder entscheidend tangieren. So verbietet die sogenannte Schuldenbremse es ihnen, außerhalb sogenannter Notsituationen wie Naturkatastrophen und sowas, ab dem Jahr 2020 überhaupt noch Kredite aufzunehmen. Es muss also ernsthaft gefragt werden, wie sich die Übertragung zusätzlicher Kompetenzen auf der einen Seite und die nachhaltige Beschneidung finanzieller Möglichkeiten auf der anderen Seite, sprich Steuerentlastungsprogramme, noch verschärft werden, wie das überhaupt miteinander verträglich ist. Für den Hochschulbereich als Ganzes hat das weitreichende Folgen. Das finanzielle Gewicht zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die überwiegend vom Bund finanziert werden, verschiebt sich zugunsten der außeruniversitären Einrichtungen. Einfach schon deshalb, weil der Bund in hohem Maße interessiert ist daran, sozusagen in die Forschung im Bereich der Gesundheitsforschung, der Klimaforschung, der Energieforschung, in die Forschung zu investieren, einfach um global, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet, dass für die Hochschulen weniger Geld übrig ist. So muss man es einfach sagen. Wir haben also in den Hochschulen eine Situation der sinkenden Grundmittel gegenüber steigenden Drittmittel, und diese Drittmittel müssen in wettbewerblichen Verfahren eingeworben werden. Das heißt, es bedeutet weniger Grundfinanzierung der Hochschulen, mehr wettbewerbliches Geld. Dieses wettbewerbliche Geld bindet natürlich unsere Forscher und Forscherinnen, weil sie permanent versuchen müssen, zusätzliche Forschungsgelder einzuwerben. Und wir haben damit eine Situation, die sozusagen finanziell, aber auch von der gesamten Kultur her zu Lasten der Studierenden eigentlich ausgeht. Weil selbstverständlich, wenn jede Forschungsunternehmung über ein wettbewerbliches Verfahren nur finanziert werden kann, werden die Professoren und Professorinnen natürlich sich damit beschäftigen, dieses Geld einzuwerben und sich weniger mit der Lehre auseinandersetzen. Das ist ein Problem, das wird in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen runtergespielt durch dieses Reden davon, dass die Lehre wichtiger genommen werden müsste. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats spricht von einer Reputationsasymmetrie zwischen Forschung und Lehre, womit gemeint ist, Forschung ist für die Reputation eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin wesentlich wichtiger als die Qualität der Lehre. Und wenn man sich nun vorstellt, dass sozusagen zusätzliche Forschung immer durch zusätzliche Antragsaktivitäten überhaupt nur möglich ist, kann man sich vorstellen, dass diese Reputationsasymmetrie zwischen Forschung und Lehre sich immer steiler, sozusagen immer schärfer auseinandergeht. Also, aufgrund dieser nachlassenden Grundmittel gewinnen die Drittmittel immer mehr an Bedeutung und machen inzwischen an manchen Hochschulen über 40% des Budgets schon aus. So stellt sich die augenblickliche Situation dar. Ich kann nicht behaupten und werde Ihnen das auch nicht weismachen wollen, dass wir durch Fundraising diese Situation entscheidend verändern können, aber es macht sehr deutlich, dass wir dringend private Mittel anwerben müssen, um sozusagen die Notsituation ein bisschen zu lindern. Es steht außer Frage, dass die Finanzierung des grundgesetzlich verbrieften Rechts auf Bildung in erster Linie eine öffentliche Aufgabe ist, die aus Steuermitteln bestritten werden muss. Wir unterscheiden uns in unserer Tradition von den Ländern, die eine niedrigere Staatsquote haben und die den harten Kern der öffentlichen Aufgaben enger ziehen. Gegenwärtig werden 92% der Aufwendungen der Hochschulen abzüglich der Einnahmen aus der Krankenversorgung belaufen sich diese auf knapp 21 Milliarden Euro jährlich staatlich finanziert. 92% der Aufwendungen für die Hochschulen staatlich finanziert. Zu über 80% finanzieren die Länder die Hochschulen. Der Bund ist über die Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Finanzierung von Hochschulforschung, Hochschulpakt und an der Exzellenzinitiative und bis zur absehbaren Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau an Bau- und Großgeräteinvestitionen beteiligt. Aus dem privaten Bereich kommen etwa 9% der Mittel, also unter 10%. Diese Darstellung macht deutlich, dass nicht nur aus prinzipiellen Überlegungen, sondern auch von der Größenordnung her die Finanzlücke im Hochschulbereich durch Spenden oder Sponsorenmittel nicht wirklich behoben werden kann. Selbst wenn es zu einer Verdoppelung oder Vervierfachung der Mittel käme, blieben die Anteile an der Gesamtfinanzierung eher bescheiden. Der Anteil privater Finanzierung im Hochschulbereich liegt in Europa deutlich niedriger als in den USA mit 55% und in Asien mit 60%. In Deutschland liegt er wiederum unter dem europäischen Durchschnitt. Mit anderen Worten, das Finanzdefizit an deutschen Hochschulen ist auch ein Defizit an privater Finanzierung. Eine Diversifizierung des Mitteleinkommens mit dem Ziel, mehr private Mittel einzuwerben, muss daher konsequent verfolgt werden. Insgesamt sind drei Bereiche für eine Diversifizierung des Mittelaufkommens der Hochschulen auszumachen, nämlich einmal Drittmittel für Forschungsprojekte, zum anderen Studienbeiträge als Drittmittel für die Lehre und drittens Fundraising, das heißt die Einwerbung privater Mittel für vielfältige Projekte der Hochschule. Die Hochschulrektorenkonferenz hat sich in der Vergangenheit wiederholt für Studienbeiträge ausgesprochen und wir haben uns mehrmals eine blutige Nase geholt. Zwar ist Bildung ein öffentliches Gut, wie ich gesagt habe, doch der einzelne Hochschulabsolvent profitiert von seiner Ausbildung auch individuell, materiell wie ideell. Diesen Vorteil kann er durch eine Beteiligung an den Kosten der Ausbildung zum Teil selbst zurückzahlen. Selbstverständlich dürfen Studienbeiträge nicht sozial selektiv wirken. Studierende, die aus niedrigeren Einkommensschichten kommen und für die Finanzierung der individuellen Aufwendungen ohnehin bereits mit Anstrengungen verbunden ist, müssen bei der Aufbringung von Beiträgen unterstützt und entlastet werden. Studienbeiträge dürfen zudem ausschließlich für die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen eingesetzt werden. Sie sind nicht geeignet, die steigende Nachfrage nach Studienplätzen aufzufangen. Das ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft, nicht der Gruppe der Studierenden. Tatsächlich haben Studiengebühren auch zu einer Verbesserung der Finanzsituation im Bereich der Lehre geführt. Natürlich nur in den Ländern, in denen die Beiträge eingeführt worden sind und auch beibehalten worden sind. So stieg der Umfang der Einnahmen der Hochschulen aus Beiträgen von 387 Millionen Euro im Jahr 2006 auf über 1 Milliarde Euro an. Nach dem Verzicht einiger Länder ist dieser Beitrag allerdings wieder rückläufig. Sie wissen, dass man im Saarland schon gerade wieder die Studienbeiträge abgeschafft hat, nach langen, langen Diskussionen bei der Einführung, an der ich auch beteiligt war. Aller Diskussion zum Trotz um die Verwendung der Mittel im Einzelfall ist festzustellen, dass die Hochschulen, die mit den Einnahmen aus Beiträgen agieren können, ihren Studierenden wesentlich bessere Studienbedingungen bieten können als Länder ohne Beiträge. Man kann das gerade an großen Hochschulen wie der Universität zu Köln oder der Universität Münster sich genau ansehen und ist auch eingeladen, das zu tun. Wie bereits betont, steigen die Drittmittel für die Forschung schon lange kontinuierlich an. Dies ist eigentlich eine gute Nachricht, weil sie belegt, wie Hochschulen sich mit ihrer Forschung um zusätzliche Einnahmen bemühen. Es ist aber nicht zu verkennen, dass dies auch geschieht, ich habe es schon gesagt, weil die Grundfinanzierung der Forschung aus dem normalen Hochschulhaushalt nicht mehr gesichert sind. Hochschulen sehen sich also immer häufiger nach alternativen privaten Finanzierungsquellen für bestimmte Aufgaben um. Es werden Sponsoren für Tagungen, Internetauftritte und Forschungsprojekte gesucht, Stiftungsprofessuren eingeworben, Alumni-Netzwerke aufgebaut. Gesellschaften der Freunde und Förderer werben Spendenmittel ein. Gebäude, Hörsäle, ja sogar Stühle tragen plötzlich den Namen von Unternehmen, Gönnern oder auch engagierten Normalbürgern. Es werden Werbekampagnen geschaltet, um zum Beispiel ehemalige Studierende der Hochschulen anzusprechen und mit deren Hilfe die Ausstattung der Universitätsbibliotheken zu verbessern. Diese Aktivitäten wären vor 20 oder 30 Jahren noch undenkbar gewesen. Das kameralistische Rechnungswesen und die Haushaltsgesetze der Länder erlaubten es damals den Hochschulen noch gar nicht, eigene Einnahmen zu erwirtschaften. So wie Mittel in den Hochschulhaushalt flossen, mussten sie an den staatlichen Haushalt abgeführt werden. Für Fundraising war also kein Raum. Es dauerte lange Zeit, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, dass Hochschulen auf Dauer nicht effizient geführt werden können, wenn sie wie nachgeordnete Behörden behandelt werden und dass das Hochschulsystem mit seinen erheblichen Kosten als Ganzes auf diese Weise nicht ökonomisch gestaltet werden kann. In Deutschland ist man dann Schritt für Schritt. Die Entwicklungsgeschwindigkeit in den Ländern war sehr unterschiedlich. Dem Beispiel des Auslandes gefolgt, hat das kameralistische Haushaltswesen mehr und mehr zugunsten flexibler Hochschulhaushalte zurückgedrängt und die Haushalte flexibler ausgestaltet und den Hochschulen zugestanden, eigene Einnahmen zu generieren und damit zu arbeiten. Insgesamt hat sich bis heute noch keine wirkliche Fundraising-Kultur an Deutschlands staatlichen Hochschulen entwickelt. Erfolge resultieren jedoch häufig aus dem Zufallsprinzip. Fachbereiche agieren unabgestimmt untereinander oder unabgestimmt mit der Hochschulleitung. Es fehlt die Strategie, um das Spendenpotenzial annähernd zu erschließen. Es gibt nur wenige Hochschulen bisher, die systematisch Fundraising betreiben. Der Aufbau einer echten Fundraising-Infrastruktur kostet Geld und der Zeitpunkt, bis sich die Investitionen auszahlen, liegt oft weit entfernt. Angesichts der Sparzwänge im Hochschulbereich und der allgegenwärtigen Streichungsmentalität erfordert es große Energie und überzeugende Argumentation, eine entsprechende Abteilung einzurichten. Aufbau an einer Stelle bedeutet eben fast immer Abbau an einer anderen. Dennoch, wie ich Ihnen hier nicht zu erzählen brauche, der Aufwand lohnt sich. Es gibt immer wieder Projekte im Hochschulbereich, die für das Profil und die künftige Wettbewerbsfähigkeit von größter Bedeutung sind, die sich aus den knappen Haushaltsmitteln nicht finanzieren lassen. Die Sanierung alter Gebäude, die Herrichtung repräsentativer Räumlichkeiten, die Attraktivität einer Hochschule, zum Beispiel für ausländische Forscherinnen und Forscher, hängt eben auch von ihrem äußeren Zustand ab. Ähnliches gilt für die Durchführung von Veranstaltungen mit hohem Öffentlichkeitswert, aber auch die Errichtung einer Stiftungsprofessur auf einem zukunftsträchtigen Gebiet kann zu einem Kristallisationspunkt für die Entwicklung neuer Forschungseinrichtungen werden. Manchmal reicht es aus, ein Forschungsprojekt, das quer zu den Disziplinen der Hochschule liegt, auf den Weg zu bringen. Es geht also nicht um die Finanzierung des Normalbetriebs, sondern immer um das Besondere, für das die üblichen Finanzierungsmöglichkeiten nichts hergeben, das sich aber ungemein befruchtend für die Hochschule als Ganze auswirken kann. Dieser Ansatz spielt in einem zunehmend auf dem Wettbewerbsgedanken fundierenden Hochschulsystem eine wichtige Rolle. Geeignete Ansätze herauszufinden, zu entwickeln und potenziellen Spenderinnen und Spendern näher zu bringen, das muss die Hochschule leisten. Für Spenderinnen und Spender ist es nicht attraktiv, das Normale, Selbstverständliche zu fördern. Sie wollen das fördern, was den Unterschied ausmacht. Selbstverständlich spielt die Hochschulleitung eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Sie muss die Projekte identifizieren, gute und weniger gute unterscheiden und im Rahmen ihrer Gesamtstrategie Prioritäten für bestimmte Projekte setzen. Außerdem muss sie sich persönlich engagieren, damit Fundraising erfolgreich betrieben werden kann. Sie muss selbst die Gespräche mit potenziellen Geldgeberinnen und Geldgebern führen und einen Teil ihres Zeitbudgets für entsprechende Aktivitäten freisetzen. Als eine 90-jährige Dame der Universität des Saarlandes ein Haus schenken wollte, bin ich mit einem großen Blumenstrauß dorthin gefahren, um mich zu bedanken bei ihr. Und ich habe gemerkt, wie wichtig sie fand, dass sie persönlich auch angesprochen wurde und persönlich, dass wir ihr persönlich auch, ja, dass wir sie im Grunde genommen lobten und sie herausstellten und natürlich dann eine größere Presseaktion auch mit ihr machten. Ich habe aber auch erlebt, dass Spender und Spenderinnen nicht in der Presse erscheinen wollten, sondern sozusagen als stille Sponsoren wirken wollten. Dann allerdings natürlich auch gerne ein bisschen, ja, Ästhetisierung oder so etwas erfuhren durch Empfänge in dieser Art. Also Hochschulleitungen müssen auch ein Zeitbudget sich erübrigen, um tatsächlich hier ihre, um diese Aktivitäten zu befördern. Dazu müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. So sollte man sich bei der Erstellung eines Fundraising-Konzeptes sicherlich extern beraten lassen. Ich würde davon abraten, das Fundraising ganz aus der Hochschule auszugliedern. Es ist vielmehr wichtig, dass Hochschulmitglieder das entsprechende Know-how erwerben, nach außen aktives Fundraising betreiben und nach innen über ihre Aktivitäten kommunizieren, der Hochschulöffentlichkeit vermitteln, welche Projekte verfolgt werden und dass dafür Mittel eingeworben werden müssen. Das bedeutet, man muss sowohl Akzeptanz für die Projekte finden als auch für die spezielle Art der Finanzierung. Dies stellt hohe Anforderungen an die interne Kommunikation in der Hochschule. Es bedeutet, über eine geeignete Partizipationskultur aller Gruppen an der Hochschule, die Studierenden, die Beschäftigten, die Professorinnen und Professoren von bestimmten Konzepten zu überzeugen und eben auch Akzeptanz für das Fundraising zu schaffen. Eine wichtige Rolle kann auch der Hochschulrat spielen. Er setzt sich ja in der Regel überwiegend oder auch ausschließlich aus externen Mitgliedern, oft aus Wirtschaftsvertretern, zusammen. Die Hochschule ist gut beraten, den Hochschulrat in die Fundraising-Strategie mit einzubeziehen. Dort vorhandene Kontakte können nutzbar gemacht werden. Vor allem aber werden die Hochschulratsmitglieder auch ein Gefühl dafür vermitteln, was für Geldgeberinnen und Geldgeber förderungswürdig sein könnte und was nicht. Wir alle wissen, dass die Ausrichtung einer Hochschule nicht immer bei allen Gruppen auf Zustimmung stößt. Als Beispiel kann ich den Widerstand gegen Exzellenzkonzepte benennen. Die Studierenden reklamieren mehr Engagement in der Lehre als in der Forschung. Die nicht so exzellenten Fachbereiche fürchten, dass sie Einbußen hinnehmen müssen, weil Ressourcen zugunsten der exzellenten Bereiche verschoben werden. Also da gibt es schon das böse Wort von Exzellenz gleich Absenz. Damit ist gemeint, dass die exzellenten Wissenschaftler sozusagen sich aus der Lehre zurückziehen und man nur mit einer Chipkarte, über die nur ganz wenige verfügen, in die exzellenten Bereiche der Hochschule geraten kann. Es kommt darauf an, auch unter der Exzellenzdiskussion ein Wir-Gefühl, eine Corporate Identity an einer Hochschule herauszubilden und sich inneruniversitär auf eine Linie zu verständigen. Man muss eine Akzeptanz für Fundraising-Aktivitäten erreichen. Reflexartig melden sich bei allen entsprechenden Aktivitäten immer wieder die zu Wort, die jede private Finanzierung mit dem Verweis auf drohende Abhängigkeiten oder dem zu befürchtenden Rückzug des Staates aus der Hochschulfinanzierung zurückweisen. Gerade im letzten Herbst bei den Bildungsstreiks kam immer wieder der Vorwurf der Ökonomisierung der Hochschulen, der Abhängigkeit der tertiären Bildung von den Unternehmen, also diese bösen Unternehmen, die im Grunde genommen ja immer nur Einfluss auf die Hochschulen haben wollen. Da muss man dagegen arbeiten, weil natürlich lässt sich die Hochschule nicht kaufen durch Fundraising. Natürlich lässt sie sich nicht kaufen, aber sie sollte Akzeptanz in der Gesellschaft erhalten und dafür auch durchaus zusätzliche Mittel bekommen. Öffentliche Proteste bei der Einweihung gestifteter Gebäude oder bei Namensgebungen sind das Ergebnis unzureichender Kommunikation. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Hochschule sich um eine transparente Wirtschaftsführung und Rechnungslegung bemüht, damit sie Vertrauen schafft. Nichts tut der Sache mehr Abbruch als der Eindruck von Heimlichkeiten und Intransparenz. Ich will keine weiteren Bemerkungen über Rent. Rent im Ministerpräsidenten. Nicht zuletzt sollte die Hochschule ethische Standards und Leitlinien für die private Wissenschaftsförderung entwickeln, um für das Fundraising optimal gerüstet zu sein und beim Werben um Mittel sowie bei der Verausgabung klare und unmissverständliche Regeln zu haben. Drückermethoden haben im Hochschul-Fundraising keinen Platz. Von der Hochschule verfolgte Projekte, für die Mittel eingeworben werden sollen, müssen wahrheitsgemäß beschrieben werden. Der Wille der Geldgeberinnen und Geldgeber muss respektiert werden. Rechnungslegung muss ordnungsgemäß und transparent erfolgen. Hier gibt es bereits eine Anzahl von Erklärungen, die den Hochschulen bei der Formulierung eigener Standards als Orientierung dienen können. Dies ist ein ernstes Thema, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Es wird uns nicht gelingen, die private Wissenschaftsförderung in einer Weise auszudehnen, wie wir sie in den USA, insbesondere an den privaten Hochschulen, beobachten können. Die Steuern und Abgaben sind dort deutlich niedriger, die Möglichkeit, Spenden oder Einzahlungen in Stiftungen abzusetzen, wesentlich größer. Wenn der Staat uns aber mittlerweile auffordert, in stärkerem Umfang private Mittel einzuwerben, um Bildung und Wissenschaft auskömmlich zu finanzieren, sollte er auch geeignete Anreize entwickeln, damit mehr Geld in die Kassen fließt. Eine weitere Steigerung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Spenden und Einzahlungen in Stiftungen wäre ein ebenso geeigneter Weg in eine Verstärkung des Matching-Fund-Ansatzes. Auch hier müssen wir daran gehen, dass sozusagen öffentliche Gelder sozusagen als Anreize für private Geldgeber gelten können. Immerhin wurde im letzten Koalitionsvertrag vereinbart, dass bei der Wirtschaft eingeworbene Stipendien für Studierende zur Hälfte staatlich gegenfinanziert werden sollen. Wir sind im Augenblick ein bisschen kritisch mit diesem Modell, weil wir nicht sehen, wie sozusagen von den privaten Geldgebern, und auch hier wird sicher bei dieser Tagung darüber gesprochen werden, wie von privaten Geldgebern hier am besten für Stipendien, also nicht für die Finanzierung von Hochschulen, sondern für die Finanzierung der Lebenshaltungskosten, die ein Student oder eine Studentin aufbringen soll, für Stipendien, wie wir mit diesen Geldern umgehen können und ob tatsächlich diese Gelder fließen werden. Vielleicht lässt sich das Modell der Matching Funds auch auf andere Bereiche privater Finanzierungen anwenden. Es könnte eine lohnende Investition in die Zukunft sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Tagungen wie diese stattfinden, um sich auch wirklich darüber auszutauschen, wie wir diese Kultur verändern können, diese Kultur, dass sozusagen wir erwarten, dass der Staat für alles zuständig ist. Und obwohl wir wissen, dass private Geldgeber sich durchaus ansprechen lassen, wenn es um Notwendigkeiten, um Spendennotwendigkeiten geht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus